Gott ist gut. Wer würde widersprechen? Also, man merkt, wir sind unter uns. Wenn man rausgeht aus unseren schönen, aus unserer Komfortzone, wird man schon Menschen finden, die dem widersprechen würden. Die einen würden sagen, es gibt gar keinen Gott. Die anderen würden sagen, ein Gott, der seinen Sohn ans Kreuz nageln lässt, der kann mir gestohlen bleiben. Und wieder andere würden sagen, guck doch mal, was in der Welt los ist. Wie kann Gott das alles zulassen? Wir werden also jetzt diese Menschheitsfragen in der nächsten Zeit abschließend klären. Nein, das werden wir wohl nicht. Natürlich gibt es Antworten, es gibt Teilantworten. Man kann manchmal ja, so ein bisschen was dazu sagen. Es gibt aber auch einfach Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Wenn wir ehrlich sind, geben wir das zu. Wenn wir das nicht zugeben, dann wird manches Gespräch peinlich. Weil wir dann versuchen, uns eins abzubrechen und versuchen, irgendwie eine Antwort zu geben, die wir nicht haben und die dann auch nicht wirklich funktioniert und nicht gut. Aber ich glaube, wer mit Gott lebt, der macht diese Erfahrung, die hier drin steckt. Gott ist gut. Hier steht ja schon kleiner unten drunter Psalm 100. Den wollen wir mal lesen. Der hat nicht ganz so viele Verse wie 119. Sondern das ist überschaubar. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchze dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Wir haben zweimal eine Serie von Aufforderungen und dann eine Begründung. Das bietet sich an, das zu teilen. Deswegen haben wir das eben relativ spontan, also bei der Planung war das noch nicht so vorgesehen, das haben wir eben relativ spontan entschieden. Hat auch was mit Corona-Regeln zu tun. Wir sollen so 8 bis 10 Minuten singen, dann 15 Minuten Pause, dann wieder singen, dann wieder Pause. Und das kriegen wir jetzt auf die Weise ganz gut hin. Und eigentlich geht der Lobpreis ja weiter, denn dieser Psalm ist ja ein Beispiel für das, was Lobpreis eigentlich ausmacht. Einer meiner Dozenten hat mal gesagt, Lobpreis ist, Gott zu sagen, wer er ist. Und das finde ich eine interessante Definition. Ja, also wenn man verliebt ist, dann sieht man ja, du hast wunderschöne Augen, du hast wunderschönes Gesicht, du hast wunderschöne Beine und so weiter. Dann erzählt man dem anderen, da könnte der andere ja auch sagen, ja, sehe ich selber, brauche ich nur in den Spiegel zu gucken. Gut, viele sehen es eben nicht, auch wenn sie in den Spiegel gucken, obwohl sie es haben. Das ist wieder was anderes, dass wir Menschen das manchmal brauchen. Aber das ist eigentlich Anbetung. Ich sage dem anderen, was er ist. Und wenn ich Gott anbete, sage ich ihm eben, wer er ist. Finde ich eine interessante Definition, ist bei mir hängen geblieben. Aber es fängt ja eigentlich an mit Aufforderungen. Jauchze dem Herrn alle Welt. Ja, also dieses Jubeln, Jauchzen, das sind ja Gefühlsregungen, die kriegen wir Deutschen höchstens beim Fußball hin, wenn wir Fans sind. Ich weiß, wir haben dann mal im Gottesdienst so ein Lied gesungen und hinten hat dann plötzlich einer wirklich, ich glaube, war sogar mein Schwager, so richtig, jau! Sind alle zusammengezuckt, was ist denn jetzt passiert, ist irgendwas, ist einer. Ja, also wenn der Joe da ist, dann passiert das auch schon mal, der hätte das vielleicht sogar jetzt gemacht. Aber ja, dieses Jauchzen, wirklich, lasst doch mal eure Gefühle raus, wenn ihr von eurem Gott begeistert seid. Und nicht so, ja groß Gott, wunderbar. Glaubt euch das jemand, dass ihr davon überzeugt seid? Ich meine, ich weiß, wir sind eine andere Kultur. Wir sind keine Amis, wir sind schon erst recht keine Orientalen. Dieses Jauchzen, wir haben mal so eine hebräische Hochzeit in einer Synagoge vorbei und gedacht, was ist denn da los? War dann eine Hochzeit, als wir geguckt haben und dann ging das los. Aber nicht einer, sondern Hunderte. Und da war also, die brauchten keinen Verstärker, da ging auch so die Post ab. Und jauchzt dem Herrn alle Welt. Ja, dieses zeigt doch mal, legt doch mal ein bisschen Gefühl, zeigt doch mal eure Gefühle, die ihr für Gott habt oder habt ihr keine. Ja, müsst ihr jetzt nicht mir beantworten. Gut, dass wir jetzt keine Bibelstunde haben, weil sonst würde ich jetzt sagen, okay, rundherum, jeder darf mal. Naja, wenn ich mal wieder Bibelstunde mache, kommt keiner mehr, weil ihr alle mit solchen Fragen rechnet. Aber ja, lasst uns doch mal Gefühl zeigen. für unseren Gott. Jauchzt dem Herrn und dann alle Welt. Okay, das ganze Land steht eigentlich da, Haaretz. Also das ist ja normalerweise eine Bezeichnung für das Volk Israel. Aber ja, keine Begrenzungen. Nicht nur ihr Frommen oder irgendwas steht hier nicht, sondern alle. Jauchzt dem Herrn, alle Welt. Diene dem Herrn mit Freuden. Das ist ja so eine Sache. Erstmal will ja heute eigentlich keiner mehr dienen. Es gibt ja auch keine Bedienung mehr im Restaurant, das ist Servicepersonal. Und ja, bei Dienstleistung, da haben wir es dann noch irgendwo drin. Warten wir mal ab, bis sie sich auch dafür ein anderes Wort einfallen lassen. Dienen ist nicht modern. Und dann auch noch mit Freuden. Dienet dem Herrn mit Freuden. Ja? Also etwas für Gott tun, mit Begeisterung, mit Freude. Etwas, was ich gerne tue, habe ich ja letztens schon erzählt. Zu meiner Jugendzeit war so dieser Blödsinn, wurde uns erzählt. Also wenn du was absolut nicht willst, ist das bestimmt das, was Gott von dir will. Nee, hier heißt es, diene dem Herrn mit Freuden. Ja, ja, Esther guckt gerade ganz geschockt. Hat man uns tatsächlich vollkommen ernsthaft erzählt, als ich Jugendlicher war. Gut, dass Gott größer ist als die Leute, die damals uns das beigebracht haben. Ja, nein, wir dürfen gerade auch das, was wir mit Freuden tun, für Gott tun. Diene dem Herrn mit Freuden. Und da darf ich einfach mal überlegen, was macht mir denn Spaß? Und was tue ich denn gerne? Und wie kann ich das für Gott tun? Wir sind oft so, und ich weiß, ich kämpfe ja im Augenblick auch, dass man, wenn einem Mitarbeiter fehlen, ist die Versuchung riesengroß, jetzt Druck zu machen bei Leuten, die das eventuell ausfüllen könnten. Und aber lasst uns doch mal jeder überlegen, was tue ich eigentlich gerne? Und das für Gott zu tun. Aber auch andersrum, ja, zu tun, ich möchte das mit Freuden tun, wo Gott mich jetzt hingestellt hat. Und da gibt es Tage, ja, mir ging das also im Blick auf heute so ein bisschen, jetzt geht es mir gerade besser, aber heute Morgen oder auch schon heute Nacht, ich sagte, ganz schön viel heute. Also 3 Gottesdienste ist für mich ein relativ normales Programm, das ist nicht das Problem. Aber eben jetzt noch Stühle stellen zwischendurch und dies und jenes noch, die Folien, die Liedfolien für heute Abend. Ja, ist einfach so vieles, was dazukommt und wo ich gedacht habe, Mensch, das wird mir eigentlich zu viel. Und dann bin ich heute Nacht, ich habe nicht lange wach gelegen, war immer nur kurz, aber wenn ich dann wach war, dann habe ich gesagt, Herr, du weißt, was ansteht, hilf du einfach da durch. Dann habe ich mich rumgedreht und bin wieder eingeschlafen. Es hat mir also nicht den Schlaf geraubt. Und jetzt stehe ich hier und es macht Freude. Ja, es ist keine Last, dient dem Herrn mit Freuden. Manchmal hat es also auch damit zu tun, dass ich einfach sage, Herr, ja, dass ich auch Gott sage, also ich habe Angst, dass mir das zu viel wird heute. Und Gott kann helfen. Gott kann einfach Kraft geben. Gott kann auch eine Perspektive verändern. Ja, also bei mir hat er jetzt am Rahmen noch nichts geändert. Ich gehe mal davon aus, ich habe immer noch das volle Programm. Aber er hat was bei mir verändert, an der Einstellung. Manchmal habe ich auch schon erlebt, dass Gott am Rahmen was verändert hat. Dann wurde plötzlich was abgesagt oder es ist noch jemand eingesprungen oder was auch immer. Aber Gott ist gut, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Ja, also damals hieß das ja ganz konkret in den Tempel gehen. Und das ist hier ein Pilgerlied. Ja, oben steht für den Lobpreis. Das ist im Grunde ein Pilgerlied, kann man sich vorstellen, die Israeliten. Also 3-mal im Jahr sollte jeder israelitische Mann nach Jerusalem kommen und da eine Woche feiern. Also Gottesdienst feiern. Die gingen ein bisschen länger als bei uns heute, die Gottesdienste. Also bei uns, wenn wir so an die 2 Stunden rankommen, wird es kritisch. Eigentlich schon bei 1,5 Stunden. Die haben mal eben eine ganze Woche. Und jetzt muss man sich das mal, ich meine, Israel ist nicht so groß wie Deutschland. Okay, aber wenn ich von Eilat unten zu Fuß nach Jerusalem muss, dann muss sich das schon auch lohnen. Also dann kann man da nicht nach 2 Stunden sich wieder auf den Rückweg machen. Und Gott hatte das, ich wüsste ja gerne mal, wie oft das passiert ist, dass wirklich ganz Israel losgezogen ist. Aber so war der Auftrag von Gott her. 3-mal im Jahr zu den großen Festen, also Passa, was ja gleichzeitig das Fest der Erstlingsgabe war und das Fest der ungesäuerten Brote, das ist also ein Komplex. Dann das Wochenfest, also unser heutiges Pfingstfest. Und dann das Laubhüttenfest als Erntedankfest sozusagen und eben auch nochmal die Erinnerung an die Wüstenwanderung, deswegen in Hütten wohnen und so weiter. Diese 3, also jedes Fest hat ja mehrere Bedeutungen. Und kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, hieß also, so Leute, jetzt Sandalen an und los geht's. Und ich weiß nicht, wie lange, also ich habe es nicht ausprobiert, von Eilat nach Jerusalem zu laufen. Ich weiß nicht, wie lange man gebraucht hat. Die israelischen Soldaten müssen das, und zwar am Stück, ohne große Pausen. die kommen dann also wirklich an und sind also nicht mehr so ganz, kriegen gerade noch so einen Fuß vor den anderen, aber das gehört zur Ausbildung. Einmal runter von Eilat rauf nach Jerusalem, ab durch die Wüste. Wir müssen nicht mehr so eine Wanderung auf uns nehmen. Ja, also vor sein Angesicht kommen, ja, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind? Das kann ich also da, wo ich bin, grundsätzlich tun. Und diese Formulierung ist ja ein bisschen schwierig. Vor das Angesicht Gottes kommen, wie kann ich vor das Angesicht Gottes kommen, wenn er doch überall ist? Ich bin doch eigentlich immer vor seinem Angesicht. Aber wer schon mal versucht hat, wirklich bewusst in die Gegenwart Gottes zu kommen, der merkt, so ganz leicht ist das manchmal gar nicht. Das liegt nicht an Gott, das liegt an uns. Ja, also ich kann mich an Zeiten erinnern, dann habe ich im Büro gesessen und ich habe manchmal eine Stunde, anderthalb Stunden gebraucht, bis ich gemerkt habe, jetzt bin ich angekommen. Und dann fingen die Kinder an zu schreien. Vorher, wo ich gekämpft habe, wo ich nicht vor Gott still geworden bin, da war es äußerlich ruhig. Und in dem Moment, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich wirklich in der Gegenwart Gottes angekommen, da kam von außen die Störung. Damals waren es die Kinder, heute sind es andere Dinge, manchmal ist es das Telefon. Der Teufel ist da sehr kreativ, was er sich da einfallen lässt, um in dem Moment zu stören, wo wir in der Gegenwart Gottes wirklich angekommen sind. Das ist also heute vor allen Dingen, aber eigentlich war es damals auch schon, in erster Linie eine Frage meiner inneren Haltung. Und die auf Kurs zu kriegen, das ist eine Herausforderung. Das kann dauern. Das hat man nicht unbedingt. Also manchmal setzt man sich hin und man ist sofort da. Das gibt's ja auch. Aber manchmal, vor allen Dingen, wenn man sehr aufgewühlt ist, braucht man ganz schön lange. Und dann muss man gucken. Also in Fulda hatte ich meinen Gebetsweg. Das war ein Rundweg, den bin ich dann gelaufen. Und das war ganz witzig. Immer am selben Baum war ich eigentlich in der Gegenwart Gottes angekommen. Das war also so mein Baum sozusagen. Und wenn ich also im Büro wirklich nicht zur Ruhe gekommen bin, so im Büro hatte ich sonst meine Gebetsecke. Und wenn ich da also einfach nicht runtergekommen bin, dann bin ich raus und bin meine Runde gelaufen. Hier habe ich so eine Runde noch nicht, brauche ich noch. Mal weiter gucken. Weil das Problem ist, da brauche ich eine Runde, über die ich nicht mehr nachdenken muss. Wo ich nicht mehr über den Weg, wo geht es denn jetzt weiter und wie laufe ich denn jetzt? Denn dann ist man sofort wieder draußen. Sondern da brauche ich eine Runde, die meine Füße quasi von alleine laufen, ohne dass ich noch groß über den Weg nachdenken muss. Aber das hilft grundsätzlich, hilft mir. Oder manchmal hilft es Singen. Oder irgendwas anderes. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Und dann erkennt, dass der Herr Gott ist. Also Herr, wenn, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erklärt, wenn diese vier Buchstaben groß geschrieben sind, dann steht da im Hebräischen eigentlich Yahweh, der Name Gottes, den die Juden nicht aussprechen. Sie lesen dann Adonai und Adonai heißt Herr. Und diese Angewohnheit hat Luther übernommen und hat deswegen da Herr geschrieben. Und auch die Revisoren der Lutherbibel haben das bis heute beibehalten und haben das also hier mit Herr übersetzt. Aber wisst ihr nicht, dass dieser Herr Gott ist? Das ist nicht irgendetwas oder irgendwer. Ja, es gibt ja immer mal Leute, die sagen, ja, ich glaube ja auch, dass da oben irgendwas ist, noch nicht mal irgendwer. Ja, fragt mich dann jemand, das war eigentlich Interviewtechnik, so ein ganz weltliches Seminar. Interviewtechnik mit so drei laufenden Kameras, eine groß auf ihn, eine groß auf mich, eine auf unsere Sitzgruppe. Und dann fragt er mich, was ist Gott? Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, dass man so fragen könnte. Ja, denn dass Gott eine Person ist, dass Gott ein Gegenüber ist, dass Gott der Schöpfer ist, das war für mich eigentlich von klein auf klar. Aber das ist ja hier, wisst ihr nicht, erkennt, dass der Herr Gott ist. Das ist nicht nur irgendeine Kraft des Universums, nicht nur irgendetwas, irgendwas, was da oben ist, so ein ewiges Prinzip oder ach, was weiß ich, kennt sich jemand von euch da noch besser aus, was so diverse Religionen dann da sagen. Und nein, der Herr ist Gott und erkennt das, begreift das, nehmt das auf. Und das wird dann begründet. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Ist ja immer noch so ein Irrtum, ja, aber ich habe mich doch bekehrt. Ja, habe ich. Und ist das eine Leistung, ist das ein Verdienst? Habe ich mich dazu zu einem Kind Gottes gemacht? Also ist eine rhetorische Frage, ganz klar nein. Sondern Gott hat mir angeboten, mich zu seinem Kind zu machen und ich habe gesagt, ja, ich bin einverstanden. Oder, also vielleicht auch emotionale. Bei mir war es tatsächlich ziemlich trocken. Ja, also es gibt ja Leute, also besonders aus den russlanddeutschen Kreisen, die sagen, also eine Bekehrung, die muss richtig emotional sein, da müssen Tränen fließen. Also tut mir leid, dann habe ich mich noch nicht wirklich bekehrt. Meine Bekehrung war sowas von staubtrocken. Heute kann ich viel mehr emotional damit anfangen, als damals, als ich mich bekehrt habe. Ja, das war der Lohn der Sünde, ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Also habe ich gesagt, wenn ich das nicht annehme, wäre ich ja ein Volltrottel. Also, ja, Herr, ich will dieses Leben haben. Das war's. Und ich habe viel später vielleicht, also ich weiß heute viel mehr als damals und kann auch emotional heute viel mehr damit anfangen als damals, aber das war damals für mich eine ganz, ganz trockene Geschichte. Aber entscheidend ist, in dem Moment hat er mich zu seinem Kind gemacht. Er hat uns gemacht zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide und nicht wir selbst. Das ist die Begründung, warum jauchze dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennt, dass der Herr Gott ist. Hier steht das denn nicht, gleich im zweiten Teil steht es ja da, aber ich würde es jetzt einfach auch mal so lesen. Denn er hat uns gemacht zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide und nicht wir selbst. Darum geht es. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Gott hat uns in seine Gemeinde gestellt. Das ist doch nicht mein Verdienst. Das ist auch nicht der Verdienst dessen, der die Predigt gehalten hat, aufgrund derer ich mich bekehrt habe. Natürlich hat der sich von Gott gebrauchen lassen. Aber es ist nicht sein Verdienst, es ist nicht mein Verdienst, sondern Gott hat uns dazu gemacht. Und das ist gut neutestamentlich. Ja? Das steht zwar hier im Alten Testament, ist auf Israel bezogen, aber da machen wir keinen Fehler, wenn wir das eins zu eins auch auf uns übertragen. Das könnten wir auch neutestamentlich gut begründen und gut belegen. Und deswegen lasst uns zu seiner Ehre weiter singen. Zwei Lieder, dann kommt die Predigt Teil 2. Ja, nochmal drei Aufforderungen. Gehet, danket und lobet. Wobei das ja eigentlich witzig ist. Also geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Da haben wir ja beides schon mal. Und dann dankt ihm, lobt seinen Namen. Also hier haben wir es einmal, also mit Danken, mit Loben und dann wirklich dieses danket ihm, lobt ihn. In der Predigtlehre oder überhaupt auch, kann man auch in der Kommunikationswissenschaften und so weiter, da wird eigentlich gesagt, wenn ihr verstanden werden wollt, wenn ihr wollt, dass die Leute mitgehen, dann dürft ihr nicht so viel mit Substantiven reden. Ja, danke Herr, dass du der Gegenwärtige bist. Sondern Gott ist da. Ja, Pro-Christ-Motto von Pro-Christ 2000. Gott ist da. Oder hier, ja, geht ein mit Loben. Gut, dass hier nicht steht, geht in seinen Toren ein mit Danken. Sondern geht zu seinen Toren ein mit Danken. Zu seinen Vorhöfen mit Loben. Das heißt ja, also die Tore, das ist also erstmal von ganz draußen sozusagen. Da komme ich in den Tempel rein. Wäre bei uns hier draußen vielleicht die Türe oder das Gartentor vorne. Ja, ich komme rein in das Tor. Und dann in den Vorhof, das wäre dann hinten entweder Mutter-Kind-Raum oder das Glasfoyer. Aber kommt schon rein mit der richtigen Haltung. Nämlich mit einer Haltung, die Gott dankt und die Gott lobt. Er hat in seinen Namen, das heißt ja eigentlich sein Wesen, loben. Ich lobe das Wesen Gottes. Ich mache mir Gedanken drüber und ja, das ist Anbetung, Gott zu sagen, wie er ist. Ich lobe sein Wesen, das, was ihn ausmacht. Ja, in der Bibel ist das ja viel mehr verknüpft, das Wesen und der Name. Und bei verschiedenen Leuten hat Gott ihnen ja auch neue Namen gegeben. Ja, aus Jakob, dem Fersenhalter, was ja auch der Hinterhältige heißt. Ja, also der dem anderen Bein stellt, wird Israel, der Gotteskämpfer. Das ist vielleicht das Krasseste, ja. Aus Simon wird Petrus, der Stein, der Fels. Und dafür gibt es noch mehr Beispiele in der Bibel, wenn wir mal durchgucken. Manche haben aber auch von vornherein eigentlich den Namen, ja, was sich der Isai gedacht hat, als er seinen jüngsten Daniel genannt hat, Gott ist Richter, weiß ich nicht. Aber er war später derjenige, der als König Israel gerichtet hat, der aber jedes Mal, wenn sein Name genannt wurde, daran erinnert wurde, Gott ist der Richter, nicht du, Daniel. Ja, Daniel war in einem anderen. Stimmt, da habe ich jetzt David und Daniel. Danke. Richtig. Aber bei Daniel war es ja fast noch wichtiger, ja? Der dann in die höchsten Ämter aufsteigt in den feindlichen Ländern. Gott ist der Richter. Da steckt es drin. Ja? Und könnte man jetzt wirklich durchgehen, wie oft Gott der Name schon. Und wenn wir seinen Namen, den Namen Gottes, loben sollen, dann ist das eben nicht nur der Name, sondern eben auch das Wesen. Er ist, der er ist. Und in diesem zweiten Teil haben wir jetzt mehr Gewicht auf der Begründung. Denn hier kommt es denn. Hier steht es ja, denn der Herr ist freundlich. Und aus dieser Formulierung stammt das Thema, denn da steht eigentlich, Gott ist gut. Wir kennen das ja aus der Schöpfung. Gott sah nach jedem Schöpfungstag an, was er getan hat, und siehe, es war gut. Und genau dieses Wort steht hier. Ja, es war nicht nur nett oder freundlich, sondern es war gut. Tof. Also nicht doof, sondern wirklich tof. Tof heißt gut. Und tof moot ist dann sehr gut. Aber hier heißt es, der Herr ist gut. Wissen wir, dass Jesus wird ja mal vom reichen Jüngling angesprochen, guter Meister. Und dann ranzt Jesus ihn erstmal an und sagt, was nennst du mich gut? Gott alleine ist gut. Nur Gott ist wirklich gut. Weiß nicht, vielleicht wollte Jesus ja auch sagen, willst du damit sagen, dass ich Gott bin, was ja durchaus richtig wäre. Aber er macht das nochmal deutlich. Gott ist gut, der Herr ist gut. Und das ist hier einfach eine These, die der Psalmbeter, der ist ja hier anonym, den kennen wir nicht, aber was wir, wenn wir diesen Psalm beten, bekennen, ist, Gott ist gut. Gibt ja auch dieses Lied, Gott ist gut. Wir singen laut, ja, Gott ist gut. Ja, das ist wahr. Und manchmal muss man so eine These auch einfach mal bekennen, auch wenn ich es im Augenblick vielleicht nicht sehen kann. Denn es gibt ja Lebenssituationen, wo ich das nicht sehen kann. Ich denke, jeder hat sie entweder im eigenen Leben oder im Leben anderer schon gesehen, so Situationen, wo man das einfach im Moment nicht sehen kann. Wo man nur sagen kann, Herr, ja, ich berufe mich darauf, es steht in deinem Wort. Viele haben es erlebt, also, aber ich will es bekennen, auch wenn ich es im Augenblick nicht sehen kann. Du bist gut. Gott ist gut. Das ist Anbetung. Das auch dann zu bekennen, wenn ich das vielleicht im Augenblick nicht fühle, wenn ich es im Augenblick auch nicht sehe, und zu sagen, ich bekenne trotzdem, Gott ist gut. Wir können natürlich jetzt vieles anführen. Im Kern, und das Wesentliche ist ja, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Wir Menschen haben uns von Gott gelöst und von Gott getrennt. Natürlich, irgendeiner unserer Vorfahren, ja, der Adam, hat entschieden, lieber selber probieren, sein wollen wie Gott. Und die Folgen baden wir heute noch aus. Aber Gott hat uns einen Rückweg gebaut in Jesus. Wir können zurückkommen zu Gott. Gott ist gut. Warum er manche Biegung unseres Lebens so gestaltet, wie er es tut, ich weiß es. Ja, also manchmal müssen wir ja Umwege, scheinbare Umwege gehen. Aber auch Jesus musste ja einen Umweg gehen. Ist euch das mal aufgefallen? Bei der Versuchung Jesu, der Teufel bietet Jesus eine Abkürzung. Kurzer Kniefall vor mir und ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Was ist am Ende? Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da musst du nur den klitzekleinen Umweg über Kreuz und Auferstehung gehen. Ja, der Teufel bietet ihm eine Abkürzung. Teufel ist der Meister der Abkürzungen. Und wer in den Bergen mal versucht hat, eigenmächtig eine Abkürzung zu gehen, weiß, wie schief das gehen kann. Ja, denn der Herr ist gut. Und seine Gnade währet ewig. Seine Gnade und seine Treue. Dieses Wort kann Gnade bedeuten, es kann aber auch für die Bundestreue Gottes stehen, dass er sein Wort hält. Und da steckt ja auch wieder beides zusammen. Habe ich das verdient, dass Gott mir die Treue hält? Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr immer und in allen Dingen Gott treu? Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich schlicht und ergreifend mache, was ich will und gar nicht frage, was Gott will. Und also wenn Gott immer sagen würde, ja schon, dir geschehe, wie du geglaubt hast, oder dir geschehe, wie du es verdient hast. David betet das ja auch mal in dem Psalm. Danke, dass du nicht mit uns handelst nach unserem Tun. Gott ist gnädig. Und diese Gnade währt ewig. Wie lange können wir? Ja, also da hat jemand sich auf unsere Kosten irgendwie aus der Affäre gezogen. Beim ersten Mal sagen wir vielleicht noch, ja komm, okay. Beim zweiten Mal knirschen wir schon mit den Zähnen. Beim dritten Mal, also so geht's nicht. Oder? Ja, also wir Menschen sind unterschiedlich. Der eine würde schon beim ersten Mal aus der Haut fahren, der andere erst beim 99. Mal. Aber wie lange halten wir das aus? Wie gnädig sind wir? Wie weit reicht unsere Gnade und unsere Treue? Die Gnade Gottes, die Gnade des Herrn wäret. Das ist der Grund, warum ich darauf vertraue, in den Himmel zu kommen. Wenn es nämlich um meine Leistung ginge, da hätte ich ziemlich Bammel. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen, ich schaff's nicht. Aber weil Gottes Gnade ewig währt, deshalb vertraue ich darauf, dass ich an. Und seine Wahrheit für und für. Gott ist gut, Gott ist gnädig, Gott ist wahrhaftig. Das ist Liebe. Das Wort steht hier nicht, aber das ist eigentlich eine Umschreibung von Liebe. Dieses Gutsein, barmherzig sein und wahrhaftig sein. Ja, ich weiß, es wird immer wieder gesagt, ist es nicht manchmal liebevoller, nicht so ganz die Wahrheit zu sagen. Habe ich letztens erst eine Doku über sozial adäquates, sozial verträgliches Lügen. Schatz, sehe ich gut aus? Ja, ist manchmal gar nicht so einfach. Und trotzdem glaube ich, dass auf lange Sicht, im Moment ist es natürlich vielleicht viel netter, was Nettes zu sagen, wenn die Nacht doch ein bisschen arg kurz war oder was weiß ich auch, warum das gerade anders aussieht. Aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen ist es doch besser. Man würde sagen, also wenn du 3 Stunden mehr geschlafen hättest, sähst du besser aus. Denn dann kann der andere nämlich was ändern. Also in der Nacht nicht mehr, die gerade hinter uns liegt, aber in der nächsten. Während wenn ich dann schmeichle und lüge, hat er eigentlich keine Chance, sich zu verbessern. Ja? Also natürlich muss ich dann gucken, wie sage ich liebevoll die Wahrheit. Und das ist kompliziert, ganz klar. Ja, also ich habe letztens erst in einem anderen Zusammenhang erzählt von der Kinderkassette, die wir haben, die 3 vom Ast, wo die Elster dann singen wollte, wollte Gesangsunterricht bei der Nachtigall nehmen. Und dann ist es irgendwann ihr Freund Waldemar, das Eichhörnchen, das ihr dann beibiegt, du hast viele Gaben, aber singen kannst du nicht. Und dann ist die Kleopatra also erstmal stinkesauer, bis sie kapiert, dass es gerade der Freund ist, der ihr die Wahrheit gesagt hat. Alle anderen haben ihr geschmeichelt oder sich rausgeredet oder sonst was. Aber der Freund hat die Wahrheit gesagt. Gott ist wahrhaftig. Gott schmeichelt uns nicht. Gott ist wahrhaftig und wir dürfen und sollen es auch sein. Ich weiß, das ist manchmal unglaublich schwer. Und es gibt tatsächlich die Grenzfälle. Ja, dann fragte eine Frau mal, sie hatte eine Bekannte im Altenheim besucht und die war also schon dement und sagte dann, also ich bin so froh, dass ich wieder zu Hause bin. War sie ja gar nicht. Sie war im Heim, wo sie vorher nicht war. Aber erstens muss ich sie ja nicht anlügen. Sie ist ja selber der Meinung, sie wäre zu Hause. Ich stelle es ja nur nicht richtig. Aber, und außerdem war es ja jetzt auch ihr Zuhause, aber es gibt so Momente, wo das dann tatsächlich grenzwertig ist. Was sage ich jetzt? Ich kann ja sagen, du hast es schön hier und toll, dass du hier so gut versorgt wirst. Und ja, dann das Positive betonen, aber ja, Gott ist wahrhaftig, Gott ist gut, Gott ist gnädig und Gott ist wahrhaftig. Ja, und weil das so ist, deshalb dürfen wir mit Danken und Loben vor ihn kommen. Uns das bewusst machen. Ja, auch wenn Gott mal Nein sagt, steckt dahinter ja seine Güte. Ich weiß, dass es Situationen gibt, wo das absolut schwer nachzuvollziehen ist. Und ich habe schon bei Leuten am Bett gesessen und mit Leuten zusammen gebetet. Oder nehmt doch mal einfach ein Trauergespräch, eine Vorbereitung für eine Beerdigung. Ja, es gibt die Fälle, wo man sagt, Gott ist gut und es ist gut, dass es so gekommen ist. Da sagt der Kopf. Das Herz sagt immer noch lange was anderes. Jetzt fehlt er mir trotzdem. Aber es gibt auch die Situationen, wo auch der Kopf nicht rafft, was das jetzt sollte. Oder? Kennt ihr solche Situationen nicht? Also ich kenne die. Noch nicht. Und da bin ich dankbar für aus eigener Erfahrung. Aber ich habe schon bei dem einen oder anderen gesessen, wo ich gedacht habe, also jetzt zu sagen, man sieht, Gott ist gut. Da hätte ich mir wahrscheinlich eine Ohrfeige eingehandelt und die auch noch zurecht. Ja, weil das in dem Moment einfach unangemessen ist. Wo man das an diesem Beispiel nicht sehen kann. Vielleicht mit viel Abstand. Manchmal kann man das mit Abstand sehen. Es gibt aber auch Situationen, wo wir die Antwort in diesem Leben hier auf dieser Erde nicht bekommen. Und das müssen wir akzeptieren. Vor allen Dingen müssen wir als Begleiter das akzeptieren, wenn ein anderer sagt, ich kann es immer noch nicht sehen. Selbst wenn wir das Gefühl haben, ich hätte vielleicht eine Antwort im Angebot, Vorsicht, das heißt noch lange nicht, dass der andere das auch sehen. Und das ist mir wichtig. Gott ist gut. Das ist die absolute Aussage. Das ist die Wahrheit, die steht. Aber es gibt einfach Momente, wo ich sie nicht sehen kann. Das steckt in diesem Psalm jetzt nicht drin. Aber wenn wir über solche Texte reden, ist mir das immer wichtig, dass wir das auch mit wahrnehmen. Denn es ist ja Teil des Inhalts der Bibel. Ja, Hiob kriegt bis zum Schluss keine Erklärung, warum er jetzt so leiden musste. Er wird von Gott wieder in die Anbetung geführt. Aber warum er jetzt konkret leiden musste, kriegt er nie gesagt. Bis zum Schluss nicht. Und also wir haben noch mehr solcher Dinge, wo ob jeder Einzelne, Jeremia, gut, der kannte den Rahmen, der kannte den Hintergrund, aber warum er in Jerusalem hungern musste, warum er so viel leiden musste, er hat sich das nicht eingehandelt. Er hat nur dummerweise zu einem Volk gehört, das sich gegen Gott gewandt hatte und kriegt dann die Quittung dafür. Das ist mir einfach wichtig. Hier steht erstmal, Gott ist gut und Gott ist gnädig und Gott ist wahrhaftig und da rein kann ich mich fallen lassen. Da kann ich mich und das darf, kann und darf mich zum Loben und zum Danken bringen. Aber ich sollte niemanden verurteilen, der sagt, ich kann das im Moment so nichts. Das ist mir, wenn wir über dieses Loben reden, ganz wichtig. Bitte werdet an der Stelle nicht unbarmherzig, sondern dankt Gott, wenn ihr das noch nicht gehabt habt, solche Situationen. Dann seid ihr wieder am Danken. Ja, aber begleitet solche Menschen, betet für sie, betet auch mit ihnen, seid auch da und hört euch auch ihre Klage an, aber stellt euch nicht drüber. Schon gar nicht, wenn ihr selber sowas noch nicht erlebt habt. Das ist mir an der Stelle ganz, ganz wichtig. Ja? Wir haben immer auch das Recht zu klagen, auch wenn wir heute einen Lobpsalm gelesen haben. Aber wir haben auch das Recht zum Klagen. Aber in gewisser Weise ist es auch, wenn wir dieses Loben üben, in Zeiten, wo es uns gut geht, dann öffnet das auch einen Blickwinkel und das macht auch einen Raum in unserem Herzen auf, dass es uns in schweren Zeiten, ich will nicht sagen leichter, aber nicht ganz so schwer fällt. Wenn wir das üben in Zeiten, wenn wir es loben und es danken, üben in Zeiten, wo es uns relativ leicht fällt, dann haben wir einen Vorrat, einen Schatz im Herzen, der uns in schweren Zeiten hilft, diese leichter zu durchleben. Ihr merkt, ich ringe da mit Worten, weil ich will nicht sagen, dass es dann leichter wird. Das wäre gelogen. Aber es kann helfen, diese Zeiten besser zu durchstehen und besser zu durchleben. Mehr will ich an der Stelle gar nicht sagen. Und deswegen lade ich ein, dass wir Gott loben und anbeten, dass wir ihm die Ehre geben. Und das können wir mit solchen Psalmen tun, das können wir mit modernen Liedern tun. Jede Generation hat ihre Lieder. Ich habe ein bisschen gefrotzelt, als ich heute so die Liedauswahl, oder eigentlich habe ich das gestern schon wahrgenommen, aber gefrotzelt habe ich erst, als der Uwe heute kam. Weil ich so gemerkt habe, das sind ja, was Lobpreis angeht, schon wieder ziemlich alte Schlager, die wir heute gesungen haben. So für die ältere Generation sind es vielleicht moderne Lieder, aber wenn man die heutige Jugend fragt, dann sind das schon Lieder, was, das Lied ist doch älter als ich. Ja, und das trifft bei uns nicht zu. Ich denke, keins von den Liedern ist älter als wir. Aber wenn man die heutige Jugend nimmt, dann kommt das also schon hin, dass die sagen könnten, das Lied ist ja älter als ich. Sucht euch das, was euch passt. Ich muss sagen, ich habe aus allen Generationen Lieder. Als es jetzt hieß, wir dürfen 2 Lieder immer am Stück singen. Offiziell heißt es ja 2 Lieder am Stück. Dann habe ich also zurückgeschrieben an den Verband und habe gefragt, ob wir Geh aus mein Herz und suche Freud und Befiehl du deine Wege hintereinander singen dürfen. Jetzt ein paar Leuten habe ich es vorher verraten. Wie viele Strophen wären das? Was habe ich gehört? 27 sind es. Einmal 15, einmal 12. Ja, aber ich mag die beiden Lieder, obwohl sie uralt sind, aber weil sie was ausdrücken. Musikalisch stehe ich mehr auf den modernen. Bei den alten ist es meistens mehr der Text, der mich fasziniert. Aber ein jeder suche das, was ihm hilft. Ja, wenn wir Gott loben und preisen wollen, wenn wir unsere Gefühle zeigen wollen. Also ich habe ganz lange, ich merke, ich kann allmählich mehr aus mir rausgehen. Ich habe ganz lange damit gekämpft, überhaupt Gefühle zu zeigen und konnte es lange Zeit nur beim Singen. Ich konnte es gar nicht anders. Anders ging es nicht. Inzwischen merkt ihr ja hoffentlich, vielleicht sagt ihr auch, nee, ich merke noch gar nichts, aber dann wisst ihr nicht, wie ich vorher war. Allmählich merke ich, dass ich es besser kann. Aber wie gesagt, ganz lange konnte ich es nur beim Singen. Sucht euch was, Andere können es gar nicht beim Singen. Wir haben mal zum Sonntag Kantate, auch noch ein neues Liederbuch eingeführt und ganz viel gesungen. Da hatten wir 4 oder 5 Predigteile, nach jedem kam wieder ein Lied. Und vorher viele Lieder, nachher, wie gesagt, es war Kantate, singet dieser Sonntag und auch noch Einführung vom neuen Liederbuch. Da konnte man ja nur singen, aber nachher meinte einer, beim nächsten Lied wäre ich rausgegangen. Und der hätte es wahrscheinlich auch getan. So. Der muss sich natürlich was anderes suchen. Bei dem ist es nicht das. Deswegen auch da wieder, wenn wir jetzt überlegen, wie können wir das umsetzen. Beim einen ist es vielleicht Tanzen. Halleluja, lasst es das machen. Ich habe das schon erlebt, dass in Gemeinden Leute zum Lobpreis, zur Ehre Gottes getanzt haben. Und das ist nicht gefährlicher, sag ich mal, als wenn man hier vorne steht und predigt oder hier vorne steht und singt, weil es ist immer die Gefahr, dass man es sich zur eigenen Ehre macht. Und wir müssen immer, wenn wir hier vorne stehen, beten, Herr, reinige meine Motive. Ich predige gerne, ich gebe es ganz ehrlich zu. Also das ist für mich, manchmal sage ich, das ist für mich gar kein Dienst. Sondern das davor, dahinter und was weiß ich, die Vorbereitung. Klar hängt da manches dran, aber deswegen muss ich immer wieder, Herr, reinige meine Motive, dass ich es wirklich für dich tue. Und nicht nur, weil es mir Spaß macht. Und das gilt für die Sänger, das gilt vielleicht sogar für die Moderatoren. Das gilt natürlich auch, wenn ich zu Gottes Ehre hier tanzen würde. Also ich müsste erstmal meinen ehren Schweinehund, weil bei mir ist das nur gerade nicht mein Ding. Aber wenn jemand das macht, der sagt, das ist meins. Aber sucht euch Dinge, wo ihr das ausdrücken könnt. Vielleicht ist es einfach das gesprochene Gebet, vielleicht das Singen, vielleicht das Tanzen, vielleicht aber auch was ganz anderes, was ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe. Vielleicht das Dienen, diene dem Herrn mit Freuden. Vielleicht ist das deine Art, deine Dankbarkeit Gott gegenüber zu zeigen und ihn zu ehren. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber ich mache jetzt einfach mal einen Doppelpunkt und dann muss jeder für sich nachher überlegen, was ihm hilft dabei. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, wir wollen dir die Ehre geben, denn du verdienst es, angebetet zu werden. Du bist gut. Und du weißt um die Lebenssituation, wo uns das aus dem Herzen sprudelt. Und ich danke dir von ganzem Herzen für diese Lebenssituation. Du weißt aber auch für die, wo es uns schwerfällt. Und ich lege dir auch diese Situationen hin. Und so bitte ich dich, dass du uns ganz konkret heute und in dieser Woche zeigst, wie wir unsere Dankbarkeit, unsere Lob, unsere Anbetung dir gegenüber zeigen können. Im Alltag, im ganz normalen Leben, aber auch in den besonderen Zeiten, in denen wir in deine Gegenwart kommen, uns Zeit der Stille nehmen, Zeit für die Begegnung mit dir. Amen.